Ich lese den Bibeltext. Er steht in Apostelgeschichte 8, die Verse 26 bis 38 und im 1. Korintherbrief, Kapitel 14. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag: Mach dich auf den Weg in Richtung Süden. Benutze die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinunterführt. Philippus machte sich auf den Weg. Und als er diese Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kantake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Und er befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus: Geh zu dem Wagen dort und halte dich dicht neben ihm. Philippus lief hin. Und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du da liest? Fragte er ihn. Wie kann ich verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und alle seine Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus. Bitte sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Beide, Philippus und Äthiopier, stiegen ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Dann die Stelle in 1. Korinther 14. Stellt euch vor, die ganze Gemeinde versammelt sich und alle fangen an, in unbekannten Sprachen zu reden. Wenn nun Neulinge oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch bestimmt für verrückt erklären. Nehmt dagegen an, ihr alle verkündet prophetische Weisungen. Wenn dann ein Neuling, der noch nicht glaubt, hier hereinkommt, wird ihn alles, was er hört, von seiner Schuld überzeugen. Er wird sich getroffen fühlen. Seine geheimen Gedanken kommen ans Licht. Er wird sich niederwerfen, wird Gott anbeten und bekennen: Wahrhaftig, Gott ist mitten unter euch. Ja, Konsti hat uns bereits mit hineingenommen. Wir sind aktuell in unserer Reihe zu unseren Werten als Kirche. Und ich habe euch heute einen Hut mitgebracht, so ein richtig schöner alter Hut. Und heute geht es darum, dass wir eine Kirche sein wollen, auch für Menschen, die mit Gott, Glaube und Kirche nicht viel am Hut haben. Als wir hier vor fast 7 Jahren angefangen haben, über eine neue Kirche nachzudenken, haben wir viele Gespräche mit Leuten geführt, die sonst nicht eine Kirche besuchen, nicht sonderlich religiös sind, atheistisch, religiös, unmusikalisch sind und so weiter. Also ganz unterschiedliche Begriffe, die man vielleicht auch dafür verwenden könnte. Aber was echt lustig war, wie oft die Formulierung bei vielen Menschen kam: Also, mit Kirche, halt, da habe ich nicht viel am Hut. So, erst am Mittwoch bei der Mitgliederversammlung vom Stadtmarketing hier in unseren Räumen hatte ich wieder so ein Gespräch und deshalb diese Formulierung. Ja, also es gibt sehr viele Menschen davon hier in Cottbus, Menschen, die mit Kirche nicht viel am Hut haben. Und wir wollen eine Kirche sein, auch für sie. Warum? Weil wir glauben, dass jeder Mensch, egal ob er sich als sonderlich religiös oder nicht bezeichnet, in jedem Menschen stecken tiefe Fragen und tiefe Sehnsüchte. Ich habe einen Freund hier in Cottbus. Wir treffen uns immer mal auf eine Cola, schauen Fußball und reden über Gott und die Welt. Und dieser junge Mann sieht gut aus, ist erfolgreich, sportlich, also so eine Person, wo man schnell denken könnte, also bei dem läuft ja sowieso irgendwie alles gut. Und wir treffen uns und es war, glaube ich, so ziemlich beim ersten Gespräch, als er zu mir sagte: Ich weiß gar nicht, warum ich eigentlich so richtig lebe. Irgendwie ist alles so sinnlos, ja, was ich mache. Wenn ich anfange zu grübeln, dann macht es das alles nur noch schlimmer. Aber eigentlich gibt es ja auch gar keinen richtigen Sinn. Jeder muss sich das irgendwie selber zusammenbasteln. Ich fand das spannend. Hier kam so eine total tiefe Sehnsucht irgendwie nach Sinnhaftigkeit im eigenen Leben, nach einer Lebensbedeutung, die das Leben lebenswert macht, zum Ausdruck. Und ich glaube, wir alle tragen diese Fragen in uns. Manche offensichtlicher, manche versteckter. Und wisst ihr, wir als Kirche, das ist der Wert. Wir wollen genau für diese Menschen da sein. Für solche Menschen Kirche sein, selbst wenn sie unseren Glauben nicht teilen. Damit, wenn sie möchten, wenn da eine Offenheit da ist, sie auch etwas von Gottes Schönheit in ihrem Leben entdecken können. Und ich würde gerne drei Gedanken mit euch anschauen, was es heißt, eine solche Kirche zu sein. Für Menschen, die mit Kirche und Gott und Glaube bisher nicht viel am Hut haben. Und wir schauen uns diese beiden Bibeltexte an und ich möchte gerne drei Gedanken mit euch teilen. Das erste ist du. Das zweite ist wir und das dritte ist gemeinsam. Du, wir, gemeinsam. Das Du. Lasst uns dazu in den ersten Bibeltext nochmal reinschauen, weil nicht nur wir sind Menschen mit Sehnsüchten und tiefen Fragen und es gibt nicht nur in Cottbus solche Menschen, sondern von so einer Person handelt auch der erste Bibeltext in der Apostelgeschichte 8. In dieser Story geht es um einen leitenden Beamten am Königshof der Kantake, also das war die Königin von Äthiopien und wir sehen, diesen Mann, den treibt etwas um. Ja, da steckt etwas in ihm drin und deshalb reist er von Äthiopien nach Jerusalem. Also nicht gerade die kürzeste Reise und das mit Pferdekutsche, auch nicht das Allerentspannteste, aber weil ihn etwas umtreibt und weil er Antworten sucht auf seine tiefsten Fragen und Sehnsüchte, die in ihm drinstecken. Irgendetwas hat ihn nicht losgelassen. Da war eine religiöse, vielleicht auch eine spirituelle Seite, die da getriggert worden ist und das hat ihn nicht losgelassen. Und dann kommt diese zweite Person ins Spiel, Philippus. Und das Interessante an der Geschichte ist, dass dieser Philippus, er kam aus der Kirche in Jerusalem und spannend ist, dass dieser Philippus jetzt nach so einem Menschen Ausschau halten soll. Gerade für ihn ein offenes Ohr und Zeit sich nehmen soll. Für ihn, der einfach nur eine tiefe Sehnsucht in sich trug. Und Philippus wird hier nicht mit einer ganz konkreten Aufgabe hingeschickt, dass er diesen Mann irgendwie missionieren soll oder bekehren soll, sondern die Stimme Gottes ermöglicht ihn einfach nur da zu sein, bereit zu sein, an diesem Ort. Alles weiter ist in Anführungsstrichen dann Zufall, ist Wunsch des anderen, ist Entwicklung. Die Anweisung Gottes an Philippus war schlicht und ergreifend: sei da, sei offen, geh dahin. Und wenn du Christ bist, glaube ich, dieser Text kann uns herausfordern, einfach da zu sein, verfügbar zu sein, offen zu sein, genau für solche Menschen wie den Äthiopier oder für Menschen in Cottbus, die mit Kirche nicht viel am Hut haben. Aufzuhorchen, wenn jemand von einem Tempelerlebnis spricht, wenn jemand Gesprächspartner sucht über existenzielle Themen und Fragen. Ja, wo gibt es heutzutage noch solche Menschen um uns herum, die dafür Zeit haben? Philippus wird herausgefordert, und so auch wir als Kirche und als Einzelne, da zu sein, offen zu sein für so ein Gespräch. Das ist eine erste Beobachtung, die hier drin steckt, was das vielleicht auch für uns bedeuten könnte. Aber es gibt noch eine zweite Beobachtung, die ich gerne mit euch teilen würde. Und zwar ist Philippus immer bereit, den nächsten Schritt in dieser Geschichte mitzugehen. Schau mal. Ja? Er hört den Beamten lesen. Was ist sein nächster Schritt? Er spricht ihn darauf an. Er wird gefragt, ob er eine Strecke mitfahren will. Was ist sein nächster Schritt? Er setzt sich in den Wagen und nimmt sich die Zeit. Er bekommt eine konkrete theologische Frage gestellt. Was ist ein nächster Schritt? Er fängt an, dem Mann ein Grundkonzept von der guten Nachricht von Jesus zu erklären. Und schließlich folgt dann die Frage nach der Taufe und so weiter. Also hier wird so ausführlich eine Folge von vielen kleinen Schritten beschrieben. Der Beamte will diese Schritte gehen und Philippus ist bereit dazu, diese Schritte mit ihm zu gehen und ihm zu helfen und zu unterstützen auf diesem Weg. Auf jeden Fall ist es eine längere Kette von kleinen Minischritten und Entscheidungen, bevor dann ganz zum Schluss die persönliche Hinwendung zu Gott kommt. Und auch diese Begegnung an sich ist ja das Ende von einer langen Kette. Seine Reise nach Jerusalem, sein Sein im Tempel, dann kauft er dieses Buch, seine Rückreise und dann diese Begegnung. Und ich glaube, dass das auch heute noch so ist. Nicht nur bei diesem Mann damals, sondern Auch heute brauchen Menschen viele kleine Schritte, bevor sie den Schritt gehen zu sagen, ich glaube, das mit Gott und mir, das könnte vielleicht was werden. Viele von uns haben das in ihrer eigenen Geschichte so erlebt, die wir heute hier sitzen, oder sind vielleicht auch gerade da drin. Timothy Keller, ein Pastor und Theologe, hat es mal so zum Ausdruck gebracht. Und das findet ihr auch vorne im Programmheft. Viele Christen, viele Menschen entdecken über eine Reihe kleiner Entscheidungsschritte den christlichen Glauben. Deshalb brauchen die Menschen heute über längere Zeit Zugang zu einer christlichen Gemeinschaft, um das Evangelium in verschiedensten Facetten zu hören. Weil sie mittendrin sind, also schon dafür hat sich das Zitat gelohnt, weil sie mittendrin sind und mit Christen in langfristigen Beziehungen stehen, können sie ein Bild davon entwickeln, wie sie selbst als Christen sein würden und wie sich der Glaube auf das reale Leben auswirkt. Weil sie, ich glaube, das, was hier entscheidend ist, ist dieses Wort langfristig. Ja, viele kleine Entscheidungen, die Menschen gehen. Von einem, ich lerne überhaupt mal jemanden kennen, der irgendwie Christ ist und ich merke, der hat zwar irgendwie so eine kleine Meise mit seiner Kirche da und seinem Glauben, aber eigentlich ist er doch ganz nett. Bis hin zu, vielleicht könnte der christliche Glaube doch auch etwas für mich zu bieten haben. Bis zu dem Punkt oder der Erfahrung vielleicht, Mensch, vielleicht sollte ich das auch mal ausprobieren mit dem Beten und so. Zu, boah, ich glaube, ich brauche Gott, ich will mit Gott leben. Wenn wir in der Kirche sein wollen für Menschen, die mit Kirche bisher wenig am Hut hatten, dann können wir nicht erwarten, dass Menschen so Riesenschritte machen. Gleichzeitig ist aber unsere Aufgabe auch nicht, einfach nichts zu tun, sondern in diesen kleinen Mini-Entscheidungen mitzugehen. Wie kannst du helfen, den nächsten Minischritt zu gehen? Wie könnten wir andere Menschen daran begleiten? Ich glaube, wenn wir das tun, dann sind wir ein echter Segen für die Menschen um uns herum. Wenn du Christ bist, dann bist du ein Mensch, der jemand anders helfen kann bei diesem nächsten Schritt. Dieser Text lädt dich und mich ein, offen zu sein und helfen und mitzugehen, diese kleinen Schritte zu gehen. Gott will dich und mich auf diesem Wege brauchen, dass Menschen die Schönheit Gottes erleben können. Und ich finde es spannend, wenn wir darüber ein bisschen mal ins Gespräch kommen könnten und vielleicht auch so eine kleine persönliche Zeit, die wir dem vorschalten, bevor es hier vorne weitergeht. Welche Menschen, die mit Kirche, Gott und Glauben nicht viel am Hut haben, sind dir wichtig? Und denk doch mal darüber nach, welche Personen könnten das vielleicht sein? Schreib diese Namen auch mal auf, wir haben ja diese kleinen Herzen, wo du das gerne aufschreiben kannst, wo du dir vielleicht auch wünschst, dass die Person irgendwie so einen nächsten Schritt mit Gott geht. Und wenn ihr wollt, könnt ihr dann auch am Tisch darüber ins Gespräch kommen. Das war das Du, was wir als Einzelne bei mittendrin beitragen können, um diesen Wert mit Leben zu füllen. Ja, wir wollen eine Kirche sein, auch für Menschen, die mit Kirche, Gott und Glauben nicht viel Mut haben. Und nimm dieses Herz mit den Namen mit nach Hause, vielleicht pitzt du es an den Kühlschrank, bete für diese Menschen, die du draufgeschrieben hast. Hilf dort, wo sie Hilfe brauchen und sei offen, wo Gott dich gebrauchen möchte, dass Menschen einen kleinen Schritt gehen können. Es gibt noch einen zweiten Gedanken, den ich gerne mit euch teilen würde. Nicht nur als Einzelne, sondern auch als Kirche wollen wir eine Kirche sein, auch für Leute, die mit Kirche, Gott und Glauben nicht wie am Hut haben. So, wie kann das aussehen? Und dazu der zweite Gedanke, das Wir. Und lasst uns dazu diesen zweiten Text nochmal anschauen. Paulus schreibt hier in einem Brief an die Kirche in Korinth Folgendes. Und ich lese es nochmal vor, diesen ersten Vers, Vers 23. Stellt euch vor, die ganze Gemeinde versammelt sich und alle fangen an, in unbekannten Sprachen zu reden. Wenn nur Neulinge oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch bestimmt für verrückt erklären. Wir gehen gleich darauf ein, worum es da geht, aber hier wird etwas Spannendes vorausgesetzt, wie ich finde. Nämlich schon Paulus, einer der wichtigsten Kirchenleiter der frühen Kirche, ist davon ausgegangen, dass es völlig normal ist, dass immer anders oder Ungläubige, so nennt er es, im Gottesdienst dabei sind. Also hier wird indirekt deutlich, dass es selbstverständlich ist, dass Menschen, die mit Kirche, Gott und Glaube nicht viel am Hut haben, ganz normal im Gottesdienst dabei sind. Das war damals schon normal. Also das ist nicht irgendwie so eine neuzeitliche Erfindung von der Kirche mittendrin Cottbus, sondern es ist eine Sache, die von Anfang an zur DNA der Kirche gehört hat. Also auf uns angewandt, dass es normal ist, dass Christen und Leute, die mit Kirche bisher nicht so viel am Hut haben, gemeinsam einen Gottesdienst erleben. Dafür, sagt Paulus, sollen wir offen sein. So, was bedeutet das? Was könnte das praktisch heißen? Ein christlicher Gottesdienst sollte so gestaltet werden, dass Neulinge und Ungläubige, so wie Herr Paulus das hier beschreibt, verstehen können, um was es beim Glauben eigentlich geht. Dass sie sich getroffen fühlen, wie es in Vers 25 heißt, also persönlich davon berührt werden, dass sie die Chance haben, den Glauben an Jesus verstehen zu können und nicht völlig verwirrt wieder nach Hause gehen. Lass uns ein bisschen da nochmal reingehen, ein bisschen Hintergrund, was hier gemeint ist. Wenn Paulus von unbekannten Sprachen spricht, dann redet er von einem Phänomen des christlichen Glaubens, was sehr seltsam ist, aber was speziell in der Kirche in Korinth sehr verbreitet war. Nämlich er spricht von der sogenannten Zungenrede. Ich fasse das mal kurz zusammen, was das ist. Das ist ein Phänomen, bei dem Christen so berührt und erfasst sind von Gott, dass sie anfangen, fremde Silben zu sagen. Und es klingt dann so, wie als ob jemand ein paar Worte aus einer fremden Sprache immer wieder sagt. Ja? Und für Außenstehende, glaube ich, ist das total komisch. Ja, was ist das hier? So, ich verstehe das nicht. Aber das gibt es bis heute und ich bin mir nicht ganz sicher, aber auch bei Mittendrin gibt es ein paar, die damit Erfahrung gemacht haben. Und es wäre, glaube ich, sehr spannend, darüber noch weiter zu reden, aber lasst uns nochmal zurückkommen zu diesem Punkt, den ich gerne setzen würde. Das Ziel von Paulus war es, den christlichen Glauben so zu zeigen und Gottesdienste so zu gestalten, damit Menschen von außen ohne Vorkenntnisse wirklich freien Blick auf die gute Nachricht von Jesus Christus und den Glauben bekommen können. Und sie nicht denken, boah, verrückt, was ist denn hier los? Ja, und jetzt lasst uns das mal auf uns hier übertragen, weil ich glaube, das lässt sich auch auf uns anwenden, auch wenn wir nicht das Thema mit der Zungenrede so stark hier haben. Aber ich würde sagen, in vielen christlichen Kirchen wird auch heute noch in fremden Sprachen geredet. Und ich habe dazu schon wirklich viele Gespräche mit Leuten, auch hier in Cottbus gehabt, nämlich die Erfahrung, jemand ohne kirchlichen Hintergrund traut sich schon mal in einen Gottesdienst oder eine Veranstaltung, aber dann hat man auf einmal so das Gefühl, hier wird irgendwie so eigenartig geredet. Ja, hier ist so eine super fromme Sprache, die man als Außenstehender nicht versteht. Ja, es wird zwar Deutsch geredet, aber verstehen tut man trotzdem nichts, weil so ein geheimer Code mit christlichen Worten verwendet wird. Stellt euch vor, die ganze Gemeinde versammelt sich und alle fangen an, in unbekannten Sprachen zu reden. Das sagt Paulus hier. Wenn nun Neulinge oder Ungläubige hereinkommen, werden sie euch bestimmt für verrückt erklären. Genau, das passiert in ganz vielen Kirchen die ganze Zeit. Und Paulus sagt, das soll nicht so sein. Sondern es geht darum, dass Menschen die Chance haben, von der guten Nachricht von Jesus getroffen zu werden, sodass sie entdecken können, wahrhaftig, Gott ist mitten unter euch. Also hier ist Gott irgendwie da, auch wenn ich keine Ahnung von dem ganzen Zeug habe, aber irgendwie ist hier etwas anders. Und wisst ihr, das ist der Grund, warum wir nicht in einer christlichen Insidersprache kommunizieren wollen. Warum wir manchmal Dinge zum 100. Mal erklären, weil die Leute es zum ersten Mal vielleicht hören könnten. Warum es ein Programmheft gibt. Warum wir nicht sagen, wir glauben ja alle das. Nein, nicht alle glauben hier an Gott oder müssen an Gott glauben, aber wir wollen gerne Menschen, die vielleicht zum ersten Mal in ihrem Leben eine Kirche betreten, die Chance geben zu verstehen, wer Gott ist und dass sie ihn kennenlernen können. Das versuchen wir hierbei mittendrin. Und wenn ich sage wir, dann hoffe ich, dass das auch bei dir so ist. Versuch doch im Gespräch biblische Begriffe neu zu beschreiben. So, was ist Gnade? Was ist Erlösung? Was ist Sünde? Sprich vom Glauben, wie du ihn erfährst und nicht, wie man irgendwie darüber sprechen sollte in christlichen Kreisen. Und versuch mal, auch dich in jemanden hineinzuversetzen, der zum ersten Mal in die Kirche betritt. Es lohnt sich, das zu durchdenken, mal aus so einer Außenperspektive. Und das möchte ich an dieser Stelle nochmal klar betonen. Bei all dem geht es nicht darum, die Sachen des Glaubens irgendwie runterzukochen oder klein zu machen oder zu entkräften. Nein, sogar das Gegenteil ist der Fall. Es geht darum, Menschen zu helfen, dass sie das eigentliche Geheimnis der guten Nachricht von Jesus überhaupt erst zu Gesicht bekommen. Und dass sie nicht 5 Kilometer vorher schon gar keinen Bock mehr haben, weil irgendwie alles so komisch ist. Oder ein anderes Bild, dass das Gold, was wir im Glauben entdecken können, nicht von so einer dicken Staubschicht zugedeckt ist, sondern dass dieses Gold wirklich strahlen kann. Es geht darum, dass Christen das erleben können, diese Schönheit, aber dass auch Menschen, die sonst mit Kirche nichts am Hut haben, Kirche, Gott und Glauben erleben können. Machst du mit, eine solche Kirche zu gestalten? Und ich möchte schließen mit einem dritten Punkt. Gemeinsam. Gemeinsam. Was meine ich damit? Lass uns nochmal diesen zweiten Text anschauen in Vers 24. Da spricht Paulus davon, sein Wunsch ist für Leute, die mit Kirche sonst wenig Berührungspunkte haben, dass sie sich getroffen fühlen. Das ist der Wunsch von Paulus für Leute, die keine Christen sind, dass sie Gott erleben, etwas erfahren, das ihr Leben in positiver Art und Weise auf den Kopf stellt. Und wenn ich ehrlich bin, dann ist es nicht nur was, was irgendwie andere erleben sollten, sondern eigentlich ist es auch eine Sehnsucht, die ich in mir trage. Ich möchte auch von Gott getroffen werden. Herr, dass da eine Freude ist, die mich umhaut, so dass ich sagen kann, boah, Gott ist mitten unter uns. Das wäre großartig. Das ist mein Wunsch. Und Paulus sagt es hier über Menschen, die mit Kirche nicht viel am Hut haben. Doch es ist genau das Gleiche, wonach ich mich und vielleicht auch du, wenn du Christ bist, dich auch sehnst. Wenn wir darüber nachdenken, dann entsteht auf einmal eine Verbindung. Als Christen sagen wir von unserem Glauben weiter nicht von oben herab. Das ist nicht unsere Haltung beim Teilen unseres Glaubens, sondern wir sagen unseren Glauben weiter als solche, die mitsuchen, die mitsehen, die mitwünschen, die mitfragen nach Gott und seiner Gegenwart immer wieder neu. Als Christen bleiben wir Suchende und nicht Angekommene. Als Christ sitze ich im gleichen Boot wie Menschen, die Gott gerade zum ersten Mal suchen oder sich für den Glauben öffnen. Jemand anderes sucht Gott vielleicht zum ersten Mal, ich zum 500. Mal, aber wir sind in einer ganz ähnlichen Suche drin, auch hier im Gottesdienst. Und wisst ihr, einer der entscheidenden Momente im christlichen Glauben, wie wir wirklich getroffen werden können, wie Paulus das hier formuliert, ist, sich mit dem Kreuz auseinanderzusetzen. Oder anders ausgedrückt, mit dem Kreuz zu leben, weil das ist so zentral für uns und so wichtig. Darüber wollen wir immer wieder nachdenken und auch Menschen einladen, dass sie das auch entdecken können. Was bedeutet dieses Kreuz für uns? Bei den Zitaten vorne steht eine Zusammenfassung, was das Kreuz für uns bedeutet. Ich lese das mal vor. In mir selbst bin ich sündhafter und schlechter, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Aber in Jesus Christus bin ich geliebter und angenommener, als ich jemals zu hoffen gewagt hätte. Lasst uns da nochmal zum Ende kurz reinzoomen. Hier stecken zwei Aspekte drin, die so entscheidend sind. Als Christen glauben wir, dass Jesus Christus am Kreuz stellvertretend für uns gelitten hat, dass er die Strafe für unseren Mist in sich getragen und auf sich genommen hat, damit wir sie nicht tragen müssen. Das bedeutet, dass wir in der persönlichen Auseinandersetzung mit dem Kreuz, mit Jesu Tod am Kreuz immer gleichzeitig an zwei Dinge erinnert werden. Zum einen daran, dass meine Sünde, meine gehässigen Worte, meine falschen Versprechen, meine fiesen Taten und Fehler wirklich gravierend sind und waren. Sie sind so gravierend, Jesus ist gestorben für sie. Jesus musste sogar dafür sterben. Es sind keine Lappalien. Das ist der erste Teil in mir selbst. Bin ich sündhafter und schlechter, wie ich es nie für möglich gehalten hätte. Und vielleicht hörst du das und sagst, boah, das ist ein Grund für mich, warum ich mit Kirche nichts zu tun haben will. Aber schau nochmal auf diesen zweiten Punkt, weil ich glaube, wenn wir den ersten Punkt verstehen, dann wird dieser zweite Punkt umso schöner und bekommt umso mehr Strahlkraft. Und das ist das Zweite und was vielleicht noch mächtiger ist als diese erste Einsicht, dass wir am Kreuz auch lernen, dass Jesus bereit war, für uns zu sterben. Aus freien Stücken bereit war, für uns zu leiden, aus Liebe für uns, weil er uns von unserer Schuld, unseren Schuldgefühlen befreien wollte, um uns mit Gott zu versöhnen, um da eine Verbindung wiederherzustellen. Das ist der zweite Teil. Aber in Jesus Christus bin ich geliebter und angenommener, als ich je zu hoffen gewagt hätte. Das Kreuz informiert uns also immer über diese beiden Realitäten, über den Ernst unserer Schattenseiten, als auch über die große Freiheit, die wir entdecken dürfen, dass unsere Schattenseiten nicht das letzte Wort haben. Und Gott lädt uns ein, damit im Alltag zu leben, besonders mit diesem zweiten Teil der Vergebung Gottes und seiner unerschütterlichen Liebe, die sich am Kreuz gezeigt hat. Und wisst ihr, mit diesem Kreuz zu leben bedeutet, eine ganz neue konstruktive Art zu haben, mit meinen eigenen Fehlern umzugehen. Mit dem Kreuz zu leben bedeutet nämlich, dass sich mir eine Möglichkeit eröffnet, meine Fehler und meine Schwächen einzugestehen, ohne Angst haben zu müssen, dann nichts mehr zu sein, irgendwie super blöd dazustehen und mich am liebsten in Luft aufzulösen, weil ich auf einmal so klein werde, dass man mich gar nicht mehr sehen kann. Geschützt von Gottes Vergebung, die ich am Kreuz verspüre, kann ich ehrlich werden über meinen Mist und mein Versagen. Warum? Weil ich geschützt und getragen bin von Jesu Liebe am Kreuz. Mit diesem Kreuz zu leben bedeutet, geschützt zu leben und meinen Fehlern ins Auge zu schauen und eine Veränderung zu beginnen, anstatt alles weiterhin zu leugnen und schön unter den Teppich zu kehren, aus Stolz vielleicht oder aus Angst. Mit dem Kreuz zu leben bedeutet auch, Gottes Liebe zu erkennen, dankbar zu werden für seinen unendlichen Einsatz für mich und das bis in mein Bauchgefühl hinein zu verstehen. Nämlich, dass ich trotz meiner Schattenseiten wer bin. All das sind Momente, wo wir getroffen werden, wo wir getroffen werden können. Warum sage ich das? Ich glaube, diese gute Nachricht hat auch Auswirkungen auf die Art, wie wir mit anderen Menschen unseren Glauben teilen. Warum? Und damit möchte ich schließen. Vielleicht wart ihr auch schon mal im Staatstheater auf dem Oberrang. Ja, da hat man einen guten Blick. Die Plätze sind ein bisschen teurer. Das ist manchmal eher sowas für die bisschen besser Betuchten, für Privilegierte. Und man kann auch so ein bisschen auf die anderen herabschauen. Im christlichen Glauben wird es nie so sein, dass wir auf die Gewinner und die privilegierte Seite wechseln und vom Rang sozusagen runterschauen auf die Kleinen, die jetzt auch nochmal sich mit dem Kreuz ein bisschen auseinandersetzen müssen. Hallo, schön, dass ihr das auch macht. Nein, auch wir und auch ich nach vielen Jahren leben von dieser immer neuen Begegnung mit dem Kreuz. Auch wir bleiben Menschen, um die es ernster steht als gedacht, aber die geliebter und angenommener, eingeladener sind, als wir uns jemals erträumt hätten. Mein Freund ohne christlichen Hintergrund muss das vielleicht zum ersten Mal hören, ich zum 500. Mal. Da wird vielleicht ein Unterschied drin liegen, aber was wir da hören und was wir da brauchen und wonach wir uns sehen, ist im Grunde etwas ganz, ganz Ähnliches, immer wieder neu. Nämlich eine Ehrlichkeit über unser Versagen und gleichzeitig eine ganz neue Freiheit, die wir gewinnen. Ich bin Gottes geliebtes Kind. Und deswegen ist das wirkliche Teil unseres Glaubens niemals von oben herab. Wie gesagt, wir sitzen nicht auf der frommen Ehrentribüne und winken. Nein, wir kommen genauso dazu, als Bedürftige, als Begrenzte zu Gott, die Ehrlichkeit und Freiheit brauchen und wünschen. Wir alle sind gemeinsam auf der Suche. Und gemeinsam mit den Sehnsüchten, die wir in uns tragen, wollen wir in der Kirche sein, die auch Kirche ist für Leute, die mit Kirche, Gott und Glauben nicht viel am Hut haben. Herzliche Einladung, eine solche Kirche mitzugestalten. Ich spreche ein Gebet. Lieber Gott, danke, dass du so ein Gott bist, der auch Menschen nachgeht und der sich wünscht, dass wir eine Kirche gestalten, wo diese gute Nachricht zum Vorschein kommt. Dass wir eine Ehrlichkeit in unserem Leben haben dürfen und gleichzeitig, dass da eine ganz neue Freiheit hineinkommt, weil wir ehrlich mit unseren Fehlern umgehen können und gleichzeitig aber wissen dürfen, wir sind geliebt, wir sind angenommen, wir sind vergeben, weil du uns vergeben hast. Hilf uns, daraus zu lernen und hilf uns, deswegen auch eine Kirche werden zu können, die die mehr und mehr auch den Blick hat für Menschen, die mit Kirche, Gott und Glauben bisher nicht viel am Hut haben. Danke, dass du hier bist. Und danke, dass du mitten unter uns bist. Lass uns dich noch besser kennenlernen. Amen.